Hallo und ein herzliches Moin Moin zur zweiten Folge von Transponder Code 77, mein eigener Podcast. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, meinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erstmal alle zwei Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallöchen!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der zweiten Folge. Im Anschluss freue ich mich über Feedback bei Instagram unter Transpondercode 77. Und bevor wir jetzt direkt starten, Nadja, hast du schon mal was von Lokomotive Jaroslawl gehört?
Nö, sagt mir nichts.
Heute geht es nämlich um das Flugzeugunglück von Jaroslawl in Russland im Jahr 2011. Genauer gesagt geht es um Yak-Serviceflug 9633 vom 7. September 2011. Es handelt sich um einen Charterflug, der die Eishockeymannschaft Lokomotive Jaroslawl von Jaroslawl, genauer gesagt vom Flughafen Tunoschna in Russland, nach Minsk in Weißrussland bringen sollte. Jaroslawl ist eine Großstadt ca. 250 Kilometer nordöstlich von Moskau und hat um die 600.000 Einwohner und gehört zu den ältesten Städten Russlands. Die Einwohner von Jaroslawl lieben ihren Eishockeyverein. Für die Russen ist Eishockey eine der Sportarten überhaupt. Viele kannten die Spieler persönlich oder waren zumindest regelmäßig bei deren Spielen. An diesem Tag sollte es für den Club inklusive Trainer, Physiotherapeuten und Analysten zum ersten Spiel für den Gagarin-Pokal in der KHL, also der Continental Hockey League, der Saison gehen. Auch der Deutsch-Russe Robert Dietrich war mit an Bord. Er kam als kleiner Junge aus Russland nach Deutschland und spielte unter anderem für die DEG Metro Stars, die U20-Nationalmannschaft und die Adler Mannheim in der DEL. Robert Dietrich lief immer mit der Rückennummer 20 auf. Sein Vertrag bei den Adlern sollte eigentlich bis 2013 laufen. Allerdings wurde dieser Vertrag auf seinen eigenen Wunsch hin aufgelöst und so konnte er zur Lokomotive Jaroslawl wechseln. Nach seinem Tod gab die Deutsche Eishockeyliga bekannt, dass zu seinen Ehren die Rückennummer 20 nie wieder vergeben wird. Es wurde auch vorgeschlagen, ihn in die Hall of Fame des deutschen Eishockey aufzunehmen. Allerdings waren einige Kriterien dafür nicht erfüllt. Unter anderem muss man 125 Länderspiele absolviert haben. Trotzdem wurde darüber nachgedacht, aber ich habe mir das mal genau angeschaut, er wurde nicht aufgenommen. Zurück zu Flug 9633 von Yak Service. Yak Service war eine russische Charterfluggesellschaft, die am 12.02.1993 in Moskau gegründet wurde und war Tochterunternehmen des Flugzeugherstellers Yakolev. Im Amtsblatt der EU aus dem Jahr 2009 ist zu lesen, dass durch beeinträchtigte Sicherheitsmängel bei Yak Service seitens der EU am 15.07.2009 eine offizielle Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet wurde. 9 Tage später wurde entschieden, dass der Flugbetrieb des Unternehmens für die Yak 40 und Yak 42 eingeschränkt wird. Dies wurde am 11.11.2009, also rund 4 Monate später, wieder aufgehoben, da die Firma die dauerhafte Beseitigung der Sicherheitsmängel durch regelmäßige Vorfeldinspektionen beseitigt hatte und dennoch wurde trotzdem weiter kontrolliert. Und jetzt noch ein paar Infos speziell zur Yak 42. Die Yakolev oder kurz Yak 42 wurde von 1979 bis 2003 gebaut und ist ein Flugzeug mit 3 Triebwerken, eins am Heck der Maschine und jeweils eins unter jeder Tragfläche. Es gibt je nach Modell 90 bis 126 Sitzplätze. 1980 nahm die gebaute Yak 42 ihren Dienst in der zivilen Luftfahrt auf. Die Yak 42 ist 36,38 Meter lang und hat eine Spannweite von 34,88 Metern. Sie löste die Yak 40 ab. Diese war deutlich kleiner. Sie wurde von 66 bis 81 gebaut und konnte nur höchstens 31 Passagiere transportieren. Kommen wir jetzt zum 7. September 2011, dem Tag des Unglücks. Geflogen wurde die Maschine an diesem Tag von Kapitän Andrei Solomentsev und Co-Pilot Igor Chevelyov. Chevelyov ist zu diesem Zeitpunkt auch der Vizepräsident der Fluggesellschaft und hat in seinen über 30 Dienstjahren schon mehr als 13.000 Flugstunden gesammelt. Kapitän Solomentsev kommt dagegen nur auf knapp über 6.000 Flugstunden. Zusätzlich an Bord waren noch Mechaniker Alexander Sisow, der sich mit in der Kabine befand, und Flugingenieur Wladimir Matjuschkin, der mit zur Cockpit-Crew gehörte. Co-Pilot Schewelyow setzte sich extra dafür ein, dass er an diesem Tag persönlich mit ins Cockpit kam, damit er seine Idole selbst fliegen konnte. Und auch wenn er an diesem Tag nur die Systeme überwachen sollte, während Kapitän Solomenzew die Yak 42 flog. Gegen 16.05 Uhr Ortszeit rollt die Maschine auf die 3 Kilometer lange Startbahn. Es gab noch einen kurzen Check und dann gab Ingenieur Matjuschkin Schub auf die 3 Triebwerke. Die Yak 42 beschleunigte und hätte eigentlich schon nach 1200 Metern bei einer Geschwindigkeit von 215 km/h abheben müssen. Aber es tat sich nichts. Die Yak 42 wurde nicht wirklich schneller, die Startbahn dafür aber kürzer. Das Ende kam immer näher und trotzdem hebt das Flugzeug einfach nicht ab. Nun rast die Yak 42 über die Startbahn hinaus, pflügt über eine Wiese dahinter und schafft es tatsächlich in die Luft. Allerdings streift sie dabei mit dem linken Flügel einen Antennenmast und stürzt danach knapp 1 Kilometer hinter der Startbahn in die Tunoschonka, einen kleinen Nebenfluss der Wolga, und zerschellt. Als kurze Zeit später schon die ersten Rettungskräfte an der Absturzstelle eintreffen, finden sie 2 Überlebende, den Spieler Alexander Galimow und Flugmechaniker Alexander Siso. Beide sind so schwer verletzt, dass sie erst einmal im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt werden. Alle anderen 43 Passagiere sind tot. 36 Mitglieder von Lokomotive Jaroslawl und 7 Besatzungsmitglieder. Während des Absturzes läuft schon das Eishockey-Eröffnungsspiel der Hauptrunde. Dies wird nach Erhalt der Nachricht vom damaligen Präsidenten der KHL unterbrochen und er überbringt den Fans unter Tränen und mit stockender Stimme die traurige Nachricht. Danach wird das Spiel komplett abgebrochen und auf den 12. September 2011 verschoben. Auch in Jaroslawl verbreitet sich die Nachricht rasend schnell und nach kurzer Zeit sind viele Einwohner an der Absturzstelle. Währenddessen treffen auch schon die ersten Flugunfallermittler am Unglücksort ein. Sie fangen an, die Dinge zu untersuchen und sich anzusehen, die für einen erfolgreichen Start unabdingbar sind.
Kurze Frage, und welche sind das?
Das sind die Triebwerke, Startklappen, Vorflügel und das Höhenruder. Also, kurz dazu. Man braucht genau 3 Dinge. Die Triebwerke müssen genug Schub produzieren, Startklappen und Vorflügel müssen richtig eingestellt sein, damit an den Flügeln genug Auftrieb erzeugt wird, und das Höhenruder muss leicht abgewinkelt sein, damit genug Druck auf das Heck des Flugzeugs ausgelöst wird und die Nase nach oben geht.
Und das war aber alles in Ordnung?
Ja, es scheint tatsächlich alles richtig und in Ordnung gewesen zu sein. Dadurch, dass das Flugzeug aber ins Wasser gestürzt ist, sind auch der Stimmrekorder und der Flugdatenschreiber nass geworden und müssen vor der Auswertung erst richtig getrocknet werden. Dafür und um die Daten auszulesen, werden die beiden nach Moskau zum Hauptsitz der Flugsicherheitsbehörde gebracht. In den Tagen nach dem Absturz stellen die Ermittler sich die Frage, warum die Piloten den Start nicht einfach abgebrochen haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es darauf noch keine Antwort. Also kam die nächste Frage auf den Tisch. Waren sie vielleicht zu schwer? Und dabei kam heraus, dass es am Startflughafen nicht mal eine Gepäckwaage gab. Also testeten die Ermittler und wogen auch komplette Eishockeyausrüstung und kamen aber trotzdem am Ende des Tests zu dem Schluss, dass das Flugzeug nicht zu schwer war. Und auch die Triebwerke waren intakt und funktionierten zum Unfallzeitpunkt ohne Probleme.
Aber warum beschleunigte das Flugzeug dann einfach nicht genug, um abzuheben?
Ja, das weiß man nicht. Es scheint tatsächlich sogar so zu sein, dass es zum Ende der Startbahn langsamer wurde. Dies ist nämlich auf Kameraaufnahmen zu sehen, von einer Kamera, die am Ende der Startbahn befestigt war. Die Ermittler können es eigentlich nicht glauben, doch es sieht tatsächlich so aus, als wenn einer gebremst hätte.
Hat tatsächlich jemand gebremst? Hä?
Tja, sie warten also jetzt immer noch auf die Auswertung der Stimmrekorder und des Flugdatenschreibers, um da genaueres zu finden. Aber der ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch ausgewertet.
Ah, okay.
Die Flugunfallermittler wollen jetzt der Bremsfrage auf den Grund gehen und fahren dafür auf den Flughafen Gromov, denn dort hatten sie eine Startbahn, die 5 Kilometer lang ist. Genau dort wollen sie das Ganze nachstellen. Sie gaben alle Daten, die sie vom Flugdatenschreiber hatten, ein und bei dem Test, ohne die Fahrwerksbremsen zu betätigen, war alles in Ordnung und die Maschine hob problemlos ab. Jetzt machten sie allerdings den gleichen Test noch einmal, aber mit getretenen Fahrwerksbremsen. Und es ist wirklich unglaublich, sie mussten feststellen, dass sie tatsächlich die doppelte Länge zum Starten brauchten. Und jetzt waren die Ermittler sich sicher, dass die Bremsen beim Start getreten wurden.
Aber was ich nicht verstehe, warum haben sie gebremst?
Ja, das versuchen sie jetzt über den Stimmrekorder rauszufinden. Denn der Stimmrekorder zeigt, dass die Piloten die Bremsen vor dem Start getestet haben und sie aber ganz normal einwandfrei funktionieren.
Ah, okay.
Gab es eventuell einen Fehler im Bremssystem? Schließlich finden sich auch andere Fälle, in denen die Bremsen versagt haben. Aber bei der Untersuchung der Bremsen zeigt sich, dass auch dort alles in Ordnung war. Also beginnen die Ermittler noch einmal alles durchzugehen und dabei fällt auf, dass sie sich bei der V1-Geschwindigkeit nicht einig waren.
Was ist V1?
V1 ist die Geschwindigkeit, bei der ein startendes Flugzeug den Start noch problemlos abbrechen und bis zum Ende der Startbahn zum Stehen kommt. Denn Pilot Solomenzew meinte, dass die Geschwindigkeit bei 190 Knoten erreicht sei. Und Flugingenieur Wladimir Matjuschkin kam aber auf 210 Knoten. Und jetzt hörten sich die Ermittler das Abschlussbriefing noch einmal genau an und hörten, dass genau in dem Moment, als Kapitän Solomenzew die V1-Geschwindigkeit mitteilen wollte, ein Räuspern von ihm zu hören war. Der Flugingenieur und der erste Offizier können die V1-Geschwindigkeit nicht verstanden haben, fragten aber auch nicht nach. Das ließ den Schluss zu, dass sie sich nie auf eine V1-Geschwindigkeit geeinigt haben. Laut des Flugdatenschreibers hatten sie 5 Sekunden für den Abbruch, aber es scheint fast so, als hätten alle drei das Gefühl gehabt, dass die JAK 42 gleich abheben würde.
Vielleicht wollten sie einfach ihr Bestes geben und die Profis pünktlich an ihr Ziel bringen. Vielleicht war der Druck einfach zu groß. Kann
Ja,
ja sein.
das könnte tatsächlich sein. Die Ermittler werden sich immer sicherer in der Annahme, dass die Piloten vielleicht nämlich wirklich gebremst haben. Aber warum? Es waren beides erfahrene Piloten. Beide haben schon viele Flugstunden auf dem Buckel. Und dabei fällt aber auf, dass sie fast genauso viele Flugstunden auf der JAK 40 wie auf der JAK 42 absolviert haben. Und das ist womöglich genau das Problem. Eigentlich lassen Fluggesellschaften ihre Piloten immer nur mit einer oder derselben Maschine des gleichen Typs fliegen. Viele Flugzeuge sind nämlich ähnlich, aber sie sind nie gleich. Und ob genau das das Problem war, wollten sie jetzt herausfinden.
Aber warum sollten Sie deshalb bremsen?
Ja, das wissen sie auch noch nicht genau. Aber sie gucken sich die Cockpits der JAK 40 und JAK 42 mal genau an. Und dabei sieht man nämlich, dass auch die sich sehr ähnlich sind, aber es gibt einen gefährlichen Unterschied. Die Ermittler finden heraus, dass man bei der JAK 40 den ganzen Fuß auf das Bremspedal legt, ohne die Bremse aktiv zu betätigen. Bei der JAK 42 ist das anders. Da darf man nämlich nur die Ferse auf das Bremspedal legen.
Oh, ich ahne schon, was du sagen willst.
Ja, genau. Sobald man nämlich dort den ganzen Fuß auflegt, betätigt man schon die Fahrwerksbremse, wenn das Pedal mit 5 bis 10 Kilo belastet wird.
Also 5 bis 10 Kilo müsste man noch merken, oder?
Und genau das fragen sich die Ermittler auch und schauen sich dann mal die Krankenakten der Piloten genauer an. Und tatsächlich, Co-Pilot Schewelyow befand sich inoffiziell mit einem Nervenleiden in Behandlung. Er war zum Zeitpunkt des Fluges nicht flugtauglich. Das Nervenleiden äußerte sich bei ihm so, dass er kaum noch Gefühl in den Beinen hatte. Dies sah man ihm direkt so gar nicht an, aber er bekam von seinen Füßen keine Rückmeldung mehr. Daher gehen die Ermittler tatsächlich davon aus, dass es sein kann, dass er die Bremsen betätigte, ohne es zu merken. Wenn also wirklich gebremst wurde, kommt noch erschwerend hinzu, dass das Bremsen dafür sorgt, dass die Nase der Maschine noch weiter nach unten gedrückt wird, weil es eine Abwärtskraft gibt, die auf den Rumpf wirkt. Da die Piloten sich die ganze Zeit wunderten, warum sie nicht abheben und deshalb während des Startvorgangs die Klappen noch weiter anstellten, kam es in dem Moment, als die JAK 42 doch ein Stück abhob, zu so einem plötzlichen Anstieg von über 20 Grad, das schafft kein Flugzeug, ohne einen Strömungsabriss zu verursachen und dadurch den Auftrieb komplett zu verlieren. Des Weiteren finden sie heraus, dass Pilot Solomenzew zwar diverse Trainingsstunden bescheinigt wurden, er sie aber nie im vollen Umfang absolviert hat. Er hat mal begonnen, dann den Arbeitgeber gewechselt, dann wieder begonnen, wieder den Arbeitgeber gewechselt oder ähnliches. Das Ganze ist aber immer noch nicht alles, denn der Stimmrekorder zeigt etwas, das das Schicksal besiegelt. Auch auf dem Datenschreiber ist zu sehen, dass Pilot Solomenzew den Start doch noch abbrechen wollte, und zwar in dem Moment, als sie auf die Rasenfläche hinter der Startbahn führen. Auch Flugingenieur Matjuschkin erkennt das und zieht den Schubhebel zurück. Aber Co-Pilot und Vizepräsident Schewelyow will unbedingt abheben. Das macht er deutlich und so entscheidet sich der Pilot um und der Ingenieur gibt erneut Schub auf die Triebwerke.
Ja, also was für mich eigentlich jetzt so ein bisschen komisch vorkommt, ist, hat nicht der Kapitän das Sagen im Cockpit?
Ja, das ist tatsächlich so, aber vielleicht hat der sich da irgendwie beeinflussen lassen, weil Schewelyow eben der Vizepräsident der Fluggesellschaft war. Und er vielleicht irgendwie Angst um seinen Job hatte oder was auch immer.
Ja, das hört sich plausibel an.
2 Monate später kommt schon der Unfallbericht der Flugsicherheitsbehörde und in diesem heißt es, dass die Hauptunfallursache das Bremsen des Co-Piloten Igor Schewejow, bei dem während der Obduktion auch noch Phenobarbital im Blutkreislauf gefunden wurde. Und Phenobarbital ist ein starkes Beruhigungs- und Schlafmittel. Des Weiteren steht in dem Bericht, dass die mangelnde Überwachung der Ausbildung und Trainingseinheiten, Fehler und Versäumnis der Besatzung bei der Startvorbereitung und das inkonsequente sowie unkoordinierte Verhalten während des Starts das Unglück begünstigt haben. Und bevor wir jetzt am Ende sind, Nadja, erinnerst du dich noch an die zwei Überlebenden, Mechaniker Alexander Sisow und Eishockeyspieler Alexander Galimow?
Ja, die ans Krankenhaus gekommen sind.
Genau. Alexander Galimow erlag am 12. September 2011 seinen schweren Verletzungen und verstarb. Der Mechaniker überlebte als einziger das schwere Unglück, ist aber danach nicht wieder in seinen alten Job zurückgekehrt. Allerdings, muss ich sagen, habe ich einen Artikel der Moskauer Deutschen Zeitung gefunden und in dem steht wiederum, dass Sisow nach einer langen Reha im Jahr 2011 doch wieder in seinen alten Job zurückgekehrt ist. Also da weiß man nicht, da unterscheiden sich die Quellen. Nach dem Unfall entzieht die russische Flugsicherheitsbehörde JAK Service die Betriebsgenehmigung, woraufhin sie am 21.09.2011 den gesamten Betrieb einstellen. Ja, und so sind wir eigentlich auch schon am Ende. Aber es ist schon übel, wenn man sich überlegt, dass das wieder menschliches Versagen war.
Ja, das stimmt. Das ist schon echt harter Tobak, ne? Allein für die Angehörigen muss das echt schlimm gewesen sein, ne?
Ja, und wenn man sich auch überlegt, dass gerade der Robert Dietrich, also der Deutschrusse, eigentlich gar nicht in dieser Maschine gesessen hätte, wenn er bei den Adler Mannheim seinen Vertrag ganz normal erfüllt hätte bis 2013.
Ja, aber das ist halt Schicksal, ne? Also.
Ja, das stimmt. Und auch wenn du dann der einzig Überlebende bist nachher, wie der Mechaniker.
Ja, stellt man sich vielleicht. Vielleicht stellt er, hat er sich die Frage gestellt, warum? Warum ist er der Einzige, der überlebt hat, ne? So,
Ja.
also das ist, glaube ich, echt schwer damit zu leben, ne?
Ja. Viel Glück im Unglück.
Ja.
Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Story. Wir hoffen, dass euch die Recherche und die Folge gefallen hat. Lasst uns doch gerne einen Kommentar bei Instagram da. Unter Transpondercode 77. Und wenn jetzt alles funktioniert, hört ihr gleich im Anschluss noch ein paar lustige Outtakes. In diesem Sinne, danke Nadja, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss.
Viele kannten die Spieler persönlich und waren zum.
Und meinst du mich?
Er kam als kleiner Junge aus Russland nach Deutschland und spielte unter anderem. Allerdings waren einige durchgeführt wurde Flug 1990. 1900. Während des Absturzes läuft schon das Eishockey.
Nein, sorry.
In den Tagen nach dem Absturz stehen die Ermittler Stelle. Auch die Triebwerke waren intakt und funktionierten.
Aber warum beschleunigte das Flugzeug dann einfach nicht
Und jetzt stellen Sie sich den die, 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 die. Und da.
und da?